Ja, hallo.
Na?
Na?
Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir sind so ein bisschen unsicher. Also ich bin zumindest unsicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt wirklich am 24. und wir haben ja immer eine Folge am 24., ob jetzt wirklich am Heiligen Abend möglicherweise irgendwo in der Kirche oder nicht in der Kirche unterm Weihnachtsbaum oder nicht unterm Weihnachtsbaum diese Folge läuft. Was denkst du?
Vermutlich nicht. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag glaube ich jetzt mal nicht. Deswegen sind wir nicht ganz sicher. Sollen wir jetzt sagen frohe Weihnachten oder für die Zeit danach guten Rutsch oder dann sogar ein frohes neues Jahr?
Ja, wir könnten theoretisch alle drei Varianten einsprechen, aber wir lassen es einfach, oder?
Ja, oder ihr spult das einfach euch jetzt nochmal so zurecht, damit ihr an der richtigen Stelle seid. Also wir sagen einfach mal Hallo. Hier sind Moritz Kasserlet.
Ich bin Fabian Wittke. Vielleicht habt ihr einfach gute besinnliche Tage gehabt. Vielleicht können wir uns darauf einigen.
Ja. Und er hier ist auch dabei.
Hallo, hier ist Hendrik Pekler. Und jetzt sind es noch 7 Monate bis zu den Olympischen Spielen.
Kommen Sie ran!
It's gold again!
Gold für Fabian Arnbücher!
Go to Tokyo to go, der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich!
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger!
Ja, in jedem Fall können wir sagen, alles Gute für das neue Jahr. Es ist das Olympiajahr 2020.
Die Olympischen Sommerspiele von Tokio warten auf uns.
Und die Paralympics natürlich auch danach.
Wollen wir nicht vergessen, in jedem Fall. Und natürlich wollen wir einfach mal gucken, wie weit sind wir? Also natürlich wir in der ARD, wie weit sind wir fortgeschritten mit diesem Podcast? Will heißen, wie weit sind unsere Protagonisten? Wie weit ist Tokio? Wie weit sind wir vor den Olympischen Spielen?
Sind wir schon bereit?
Sind wir schon bereit.
Genau, darum geht es in dieser Folge. Und wir haben ja Hendrik Pekler eben schon gehört. Der hat was ganz Wichtiges vor sich jetzt, die Europameisterschaft der Handballer. Darüber haben wir ausführlich mit ihm gesprochen. Wir haben auch Studiobesuch in dieser Ausgabe. Und du hast jemanden im Radio gehört, Fabian, neulich.
Weißt du was, Moritz? Ja, ich habe wirklich
was ganz Verrücktes.
Katrin Erdmann, unsere Hörfunkkorrespondentin, die habe ich wirklich im Radio gehört. Verrückt, oder?
Ja, und das klang angeblich so.
In Tokio ist das Stadion für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr eingeweiht worden. Ministerpräsident Abe eröffnete die rund 1,3 Milliarden Euro teure Mehrzweckarena. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
Das neue Stadion, fast 60.000 Sitzplätze, sieht von oben aus wie ein Ei und hat in seinem Dach Zedernholz aus allen japanischen Präfekturen. Im Inneren ist es so gebaut, dass immer ein frischer Wind weht und die Zuschauer im Schatten sitzen. Im nächsten Sommer soll es für die Eröffnungs- und Schlusszeremonien sowie die Leichtathletik- und Fußballwettkämpfe genutzt werden. Das neue Stadion heißt offiziell National und nicht Olympiastadion und sollte eigentlich von der inzwischen verstorbenen britischen Architektin Zaha Hadid gebaut werden. Doch wegen zu hoher Kosten wurde der Auftrag dem Japaner Kengo Kuma zugeschlagen. Auch der musste das Gebäude um viele Zentimeter stutzen, um halbwegs im Kostenrahmen zu bleiben. Erstmals sportlich genutzt wird es dann für ein Fußballspiel am 1. Januar.
Ja, ein riesiges Stadion. Guckt euch das mal an. Sieht wirklich schick aus. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, der so mit Stadien gar nicht viel zu tun hat. Der spielt eher in großen, vollen Hallen. Hendrik Pekeler, der Handballer, Nationalspieler, kurz vor der Europameisterschaft. Und wir haben ihn ja hier im Podcast schon mal besucht im Trainingszentrum in Kiel. Und Fabian hat ihn jetzt besucht in der Kieler Arena. Volles Haus, gutes Ding.
So klingt die Halle des Handball-Rekordmeisters. Viele Sportler sprechen etwas kitschig oder floskelhaft von ihrem Wohnzimmer. Aus dem dritten Rang kann ich beobachten, dass es gut läuft für unseren Handball-Nationalspieler. Noch besser sogar. Der THW Kiel gewinnt mit 10 Toren gegen Barling. Das Spiel ist vorbei. Auch für unseren Handballreporter, der seinen Schlussbericht spricht.
Rekordmeister, der dadurch Tabellenführer der Handball-Bundesliga bleibt. Aber jetzt
für Hendrik Pekeler allerdings noch nicht. Der Abwehrchef der Kieler hat noch einen kleinen Serpentinenlauf vor sich. Also sprachbildlich gesprochen natürlich, nicht wirklich. Auf ihn warten Interviews mit den wartenden Journalisten.
Wie erleichtert ist das, wenn man mit so einer Halbzeitführung in die Pause geht?
Es wartet noch die Ansprache in der Kabine von THW-Trainer Philipp Jiecher, bei der wir leider aber verständlicherweise nicht dabei sein können. Und dann... Ja genau, in der inzwischen leeren Halle warten brav hinter einem schwarzen Absperrband, das kennt ihr möglicherweise von Flughäfen, die man so einschnipsen und aushaken kann, es warten Kinder, viele Kinder. Leuchtende Augen bekommen Autogramme und Selfies mit ihren Idolen, auch von Hendrik Pekeler, natürlich.
Wie
war das jetzt, nochmal diese ganzen strahlenden Kinderaugen zu sehen und Autogramme zu schreiben, gehört das zum Spiel dazu?
Ja, das gehört auch ein bisschen zu unserem Beruf mit dazu. Ich glaube, wir Handballer haben ja auch so ein bisschen den Ruf, dass wir wesentlich nahbarer sind. Ja. Und deswegen machen wir das gerne.
Aber man wird nicht müde und sagt ja nicht so, oh, muss jetzt sein, sondern das ist schon, macht man gerne.
Genau, macht man gerne. Das Einzige, wo man immer so ein bisschen hofft, dass die Leute mitdenken, zum Beispiel wenn sie ein Foto haben möchten, dass sie nicht erst noch ihr Handy rauskramen müssen und die App suchen müssen, sondern dass das schon mal so aufklappt. Das spart für uns oder würde uns einiges an Zeit sparen.
Cool, machen wir das Interview?
Jo.
Und dann gehe ich mit Hendrik Pekela vom THW Kiel in den Raum, in dem zuvor noch die Presserunde mit den beiden Trainern war. Hier haben wir Zeit. Und auch das gehört an diesem Donnerstag vor Weihnachten zu den Aufgaben eines Handballprofis.
So, und jetzt haben wir einen Mann zu Gast, der ungefähr so viel Olympia-Erfahrung hat, wie unsere fünf Sportler, die wir auf ihrem Weg nach Tokio begleiten, zusammen haben. Der wahrscheinlich ähnlich aufgeregt ist, große Vorfreude hat wie die Athleten, der, und das können wir jetzt schon sagen, in Tokio keine einzige Medaille gewinnen wird. Und für den es auch nicht heißt, dabei sein ist alles. Hallo Gerd Gottlob.
Hallo, nette Begrüßung.
Ja, ihr habt Gerd schon kennenlernen können. Er ist Sportchef des Norddeutschen Rundfunks und wird in Tokio der ARD-Teamchef sein. Wir haben ihn in der ersten Folge, glaube ich, einmal besucht. In seinem Büro in Hamburg-Lockstedt. Jetzt, wo es draußen so früh dunkel wird, trauen wir uns da nicht mehr hin. Deswegen sind wir froh, dass er zu uns gekommen ist, ins Studio. Ich habe schon gesagt, für dich geht es in Tokio nicht um Medaillen. Was muss passieren, damit du im kommenden Sommer zufrieden aus Japan nach Hause zurückkehrst?
Dafür müssen wir tolles Programm abliefern. Es muss technisch alles funktionieren. Es muss so sein, dass die Zuschauer, natürlich auch die Zuhörer, die User zufrieden sind, dass die sagen, Mensch, das hat wieder Spaß gemacht. Das sind ja immer nur kompakte 16 Tage, wenn man die Fußballturniere dazu nimmt, vielleicht noch 2 Tage dazu. Aber so, dass man zu Hause das Gefühl hat, in Deutschland, unsere Beitragszahler, dass die sagen, wow, Olympia war wieder klasse. Dann bin ich zufrieden. Das entwickelt sich ja im Laufe von so einer Veranstaltung. Das weiß man noch nicht gleich am Anfang. Am Anfang ist wirklich die Frage, läuft technisch alles? Ist unser technisches Konstrukt genau so aufgegangen, wie wir uns das auf dem Papier aufgezeichnet haben? Und kommt unser Programm genauso an, wie wir uns das vorgestellt haben? Und das ist der Anfang. Und nachher wollen wir es dann eben auch genauso richtig und schön machen, dass die Leute das nicht nur wahrnehmen, sondern auch genießen können.
Mhm. Das Olympia-Jahr beginnt jetzt oder hat vielleicht auch schon begonnen, wenn ihr diesen Podcast hört, 2020. Und wir nehmen den Jahreswechsel in dieser Folge so ein bisschen zum Anlass, um mal zu gucken, wie weit sind wir eigentlich? Wie weit ist Tokio, aber wie weit sind wir auch als ARD? Sind wir schon so weit, dass wir theoretisch morgen anfangen könnten?
Nicht direkt morgen, dafür müssten wir noch ein bisschen was bauen.
Übermorgen?
Übermorgen wäre, das wäre kein Problem, ja. Nein, es ist schon sehr, sehr viel geschafft. Insofern gehe ich beruhigt in den Jahreswechsel oder gehe beruhigt ins 2020, weil wir auf der Wegstrecke unheimlich viel hinbekommen haben. Das große Thema hatten wir damals auch schon angesprochen, Hotels, wo können wir die Leute in Tokio unterbringen? Aber übrigens auch in Mainz, denn dort wird das sogenannte National Broadcast Center ja stehen, das nationale Übertragungszentrum zusammen mit den Kollegen vom ZDF. Da ist auch wirklich ein elementares Stück Programm sozusagen und Produktion entstanden, was wir befeuern müssen. Das ist auch neu für uns. Das muss genauso funktionieren. Also auch da wohnen Leute. Das haben wir als Thema, glaube ich, sehr gut hinbekommen, sowohl das technische, produktionelle als auch eben das, was das für das Personal zur Folge hat. Das läuft gut und ich habe gerade heute, richtig genau heute, mit meinem Produktionschef ein Update gemacht, was unser Budget angeht, mit allen einzelnen Posten. Das hat 2 Stunden gedauert, bis wir durch jeden einzelnen Posten durchgegangen sind und ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass wir von der Peilung her, von unserem Budget her, der ist gedeckelt, ganz gut im Rennen liegen. Und das ist etwas, was für mich elementar wichtig ist, weil nicht zuletzt bin ich dafür verantwortlich. Insofern bin ich froh, wenn wir da richtig liegen mit unserer Kohle.
Das klingt alles ziemlich gut. Gibt es auch irgendwas, was dir noch Bauchschmerzen bereitet oder Sorge?
Sorge ist eigentlich in dem Bereich, wie schaffen wir es, diese 2 Standorte, NBC Mainz, IBC Tokio. Wie schaffen wir das in unseren Arbeitsprozessen so hinzubekommen und so zu synchronisieren, dass wir möglichst wenig Reibungsverlust haben, möglichst wenig Fehler entstehen? Denn sind 10.000 Kilometer dazwischen, sind 7 Stunden Zeit dazwischen. Für die Leute in Mainz wird es wahnsinnig anstrengend, vor allen Dingen die, die durch die Nacht arbeiten werden. Und haben wir schon den richtigen Plan dafür, dass alle Absprachen, Themenabsprachen, technische Absprachen, personelle Absprachen so funktionieren und zu einem guten Produkt führen, wie wir uns das vorstellen? Das ist für mich die große Frage. Denn es ist ein Paradigmenwechsel. Wir haben das so in dieser Form bei Olympischen Sommerspielen noch nie gemacht mit einer so großen Heimatredaktion. Insofern ist das ein Wagnis, ein Risiko, was aber uns insgesamt als System, als öffentlich-rechtliches System, glaube ich, gut tut. Und ja, mal gucken, wie weit wir da kommen. Das ist mein großes Fragezeichen. Alles andere, was dann nachher Sicherheit angeht, Transport in Tokio und so weiter, ich glaube, das wird laufen.
Du bist ja als Teamchef letztlich für alle verantwortlich. Also, dass es uns allen gut geht in Tokio. Wenn du so an Silvester denkst, sitzt du da mal mit einem Gläschen Sekt zu Hause und denkst so, hoffentlich wird das alles gut.
Ja, also den Wunsch, den trage ich tief in mir. Da spüre ich auch die Verantwortung, definitiv. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich, für das ganze Projekt, für alles, was da dran hängt, natürlich auch für den Norddeutschen Rundfunk, der federführend für diese Spiele ist. Fernsehen, Hörfunk, online. Das ist das alle 4 Jahre wiederkehrend größte Programmprojekt, was man überhaupt haben kann. Und insofern bin ich da schon froh, wenn das auch tatsächlich so ins Ziel läuft. Ich stoße darauf an, ich bin jetzt aber Norddeutscher, ich habe jetzt nicht sehr viel Aberglauben in mir. Ich traue mir da selbst und meinen engsten Mitarbeitern besonders über den Weg, das zusammenzumachen. Und mein Gefühl im Moment ist ganz gut.
Ihr sitzt da ja auch echt schon lange dran, ne? Ich glaube so 2,5 Jahre, dann ging es los. Also du hast letztes Mal gesagt, nach Olympischen Spielen ist man mal 1 Jahr ein bisschen Ruhe. Und dann geht schon wieder an die nächsten Sommerspiele. Also es wird alles gut geplant sein, aber trotzdem werden ja auch vielleicht Sachen passieren, die gar nicht vorhersehbar sind. Reizt dich dieses Ungewisse auch ein bisschen?
Das reizt mich. Das ist ja, kennt ja jeder, denke ich mal, auch aus privaten, beruflichen oder sonst wie Situationen, wenn der Bauch so anfängt, so ein bisschen zu grummeln und man, wenn man morgens aufwacht und direkt ein Thema im Sinn hat, was nicht mit Frühstück zu tun hat oder dem Weg zur Arbeit, dann weiß man, das beschäftigt einen sehr. Und sowas habe ich auch an bestimmten Punkten. Das kann mal ums Geld drehen, es kann um Personalentscheidungen sich drehen. Das ist natürlich ein wichtiges Thema auch bei uns, wenn wir da mit so einer großen Truppe hinfahren oder auch in Mainz arbeiten. Das habe ich auch und da mache ich mich auch gar nicht von frei. Das muss ich irgendwie mit mir selbst ausmachen, aber irgendwann eben klar auf eine Lösung zusteuern. Und wenn ich die sehe und wenn ich die dann einlösen kann, dann bin ich zufrieden so. Und dann kommt das nächste Ding und es wird immer irgendetwas sein. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Es wird nicht aufhören, ehe wir das Ende der Spiele sozusagen erreicht haben und man dann einen Haken dran machen kann.
Ja, wir sind für euch in Tokio dabei mit der ARD, mit Online, Radio und Fernsehen, ZDF natürlich auch. Und ob die deutschen Handballer mitspielen dürfen, ist noch nicht sicher. Erstmal haben sie ihre Europameisterschaft und einer ist dabei, den wir seit Monaten begleiten.
Wir sind wieder im Medienraum des THW Kiel. Am Donnerstag vor Weihnachten nach dem Sieg der Kieler gegen Barling. Wir Journalisten nennen diesen Medienraum umgangssprachlich PK-Raum, Pressekonferenzraum. Die Tische sind im ovalen Kreis angeordnet. Hendrik Pekeler sitzt direkt neben mir und nimmt uns nochmal mit in die Kabine nach dem Spiel. Behind the scenes ist sozusagen das Stichwort.
Ja, heute war, oder im Spiel jetzt gegen Barling war es einfach der Fall, dass wir das Spiel sehr souverän gewinnen konnten, dass wir nicht bis zur letzten Minute zittern mussten, was wir dieses Jahr leider viel zu oft hatten. Dementsprechend war die Stimmung sehr locker, war irgendwie auch keiner dabei, der irgendwie angefressen war oder so, was ja auch mal passieren kann, wenn man nicht so zufrieden mit sich selber ist. Dann hält der Trainer eine kurze Ansprache, sagt kurz so seine 2, 3 Sätze zum Spiel, sagt, wie es dann am nächsten Tag im Training weitergeht. Und dann steht eigentlich das Programm, was du gerade schon beschrieben hast, rausgehen, den Journalisten Rede und Antwort stehen, Autogramme schreiben, auslaufen, umziehen, dann in den VIP-Raum und dann geht's irgendwann nach Hause.
Wir haben euch schon mal in einer der vorherigen Folgen erzählt, die Handballer, die haben einen unfassbar dichten Terminkalender. Die To-Do-List ist lang, da kann man die Olympischen Spiele von Tokio schon mal verlieren. Aus den Augen, aber nur vielleicht aus dem Sinn.
Also, dass ein Stadion eingeweiht wurde, habe ich nicht mitbekommen, obwohl ich viel im Sport, auch Sport lese. Momentan ist es wirklich noch extrem weit weg, weil erstmal steht es noch eine EM an, dann ein bisschen Bundesliga und Champions League. Und dann müssen wir erstmal noch für Olympia qualifizieren, bei einem Turnier wahrscheinlich. So, von daher ist Olympia noch so weit weg, da mag ich eigentlich noch gar nicht richtig dran denken.
Es ist ja aktuell auch die Zeit der Rück- und Ausblicke. Schauen wir doch mal in den Rückspiegel. Das Jahr des Handballrekordmeisters THW Kiel aus der Sicht von Henrik Pekeler.
Ja, es ist schwierig zu sagen. Wir haben ganz viele Auf und Abs dieses Jahr gehabt. Ich finde, wir haben richtig stark sind wir in die Saison gestartet, haben klare Ergebnisse geliefert. Und so ein bisschen seit der Nationalmannschaftswoche, also seit Mitte Oktober, da haben wir auch mehr Downs. Also wir spielen gut, spielen eine gute erste Halbzeit, führen mit 3, 4, 5 Toren. Und dann schaffen wir es nicht aus der Halbzeit wieder so rauszukommen, wie wir die erste aufgehört haben. Das heißt, wir verlieren unseren Vorsprung relativ schnell und dann müssen wir immer bis zum Ende zittern. Und das ist das, woran wir arbeiten müssen. Ich glaube, die beiden Niederlagen, die wir in Berlin und bei den Rhein-Neckar-Löwen, wo wir die Spiele verloren haben, das sind Spiele, die wir nicht verlieren müssen, weil wir den Gegner komplett im Griff haben. Aber dann ist genau das eingetreten, was ich gerade gesagt habe.
Henrik Pekeler muss das Olympiaticket noch lösen. Die deutsche Handballnationalmannschaft muss sich erst noch für Olympia in Tokio qualifizieren. Eine Chance, vom 9. bis zum 26. Januar die Handball-EM zum ersten Mal in Schweden, Norwegen und Österreich. Die deutsche Gruppe, Lettland, Niederlande und Spanien.
Ich freue mich schon auf die EM. Ich glaube, wir sind momentan wieder so in der gleichen Situation, wie wir es vor 4 Jahren waren. Wir haben leider viele verletzte Spieler, die das Turnier absagen werden. Es werden einige neue Gesichter dabei sein. Aber vielleicht können diese neuen Gesichter auch nochmal eine positive Energie mit reinbringen in die Mannschaft. Aber aufgrund der Auslosung, auch wie wir hoffentlich in der Hauptrunde, wie die Lose da gefallen sind, haben wir schon eine relativ gute Chance, uns für die letzten oder für die Halbfinalspiele zu qualifizieren. Und wir wollen einfach die WM einfach jetzt wieder bestätigen.
Handball-Nationalspieler Henrik Pekeler ist überlegt, wirkt klar. Und deshalb kommt seine ehrliche, authentische Meinung auch nicht überraschend. Kritik, und zwar negative, gibt es für die Organisatoren der Handball-Europameisterschaft. Noch einmal, die Austragungsländer sind Schweden, Norwegen und Österreich.
Ich finde es nicht gut. Könnte es nachvollziehen, wenn man Länder nimmt, die irgendwie miteinander verbunden sind. Ich verstehe nicht, warum Österreich jetzt mit dabei ist. Ich hätte es verstanden, wenn es Norwegen, Schweden und meinetwegen Dänemark oder Finnland gewesen wären, aber Österreich passt da überhaupt nicht rein. Und wie es halt so sein sollte, wenn wir den ganzen Weg gehen, sind wir dann die Truppe, die jedes Land dann einmal besucht hat. Das sind dann auch nochmal sind eigentlich schon große Nachteile für uns, weil wir einmal quer durch Europa jetten müssen und dann nebenbei noch ein bisschen Handball spielen. Diese Vergabe gefällt mir überhaupt nicht.
Pekeler hat schon einmal in unserem Podcast erwähnt, dass ihm persönlich der Reisestress am meisten zu schaffen macht.
Wenn du dann von Trondheim nach Wien fliegen musst und dann von Wien wahrscheinlich nach Stockholm, das sind einfach auch Belastungen, die andere Mannschaften dann vielleicht auch nicht haben. Und das sind vielleicht dann am Endeffekt die 2-3%, die anderen Mannschaften vielleicht ausgeruhter oder spritziger sind, die uns vielleicht dann auch fehlen. Das Gleiche war ja auch bei der Heim-WM. Da waren wir auch die Mannschaft, die wahrscheinlich am meisten Kilometer abgerissen hat, auch wenn das so gewollt war, weil man sich in ganz Deutschland präsentieren wollte. Aber für uns Spieler war das nicht die beste Option.
Henrik Pekeler liebt seinen Job als Handballprofi. Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber es ist schon wirklich beeindruckend, wie viel Arbeit oder da sind wir wieder bei Stress dahinter steckt. Im Speziellen bei so einer EM.
Bei einer EM oder WM, wo du wirklich alle 2 Tage spielst, kommst du gar nicht runter. Also du hast eigentlich einen relativ hohen, sagen wir, Stresslevel. Du bist eigentlich komplett im Fokus. Und das ist auch was extrem über diese 15, 16 Tage extrem schlaucht.
Wusstet ihr, dass in der Handballnationalmannschaft zum Runterkommen unter anderem in der wenigen freien Zeit Darts gespielt wird? Nee, wir auch nicht. Und dabei erfahre ich auch noch, dass Hendrik Pekeler eine echte Schwäche für Darts hat.
Ja, ich verfolge die WM, hab auch jetzt schon in die ersten Runden habe ich mir jetzt schon mit angeguckt. Ich war ja auch hier in Kiel nach der Saison war ich hier, habe mir das auch live vor Ort mit angeschaut und durfte ja auch einen Satz mitspielen. Von da bin ich ja also kein Riesenfan, aber ich verfolge es auf jeden Fall.
Hendrik Pekeler verrät uns, was ihm beim Darts imponiert.
Einfach den Druck standzuhalten. Ich habe mit Max Hopp habe ich sprechen können und er hat erzählt, wenn er im Alley Pally auf der Bühne ist, dann sieht das für uns Zuschauer immer super aus, aber er erzählt, dass es für ihn, weil so unfassbar viele Scheinwerfer auf ihn gerichtet sind, dass es da oben 50, 60 Grad herrschen und dann hast du noch im Hintergrund so eine grölende Menge und da einfach diesen Fokus zu behalten und sein Ding durchzuziehen, das finde ich, ist einfach faszinierend und dazu, ich spiele einfach selber auch gerne Dart.
Und deshalb, und das kommt jetzt wenig überraschend, fliegen natürlich auch die Pfeile zu Hause, im Hause Pekeler.
Genau, ich habe eine Dartscheibe zu Hause hängen, aber auch so ein bisschen Equipment. Ich habe mir auch, als wir hier in Kiel waren, haben wir hier hinten ein bisschen Probedarts geworfen. Und ich durfte mir deine Scheibe mitnehmen und habe die von allen unterschreiben lassen. Und die hängt jetzt zu Hause.
Stellen wir uns doch jetzt zum Abschluss nochmal das kommende Jahr als Dartscheibe vor. Wohin fliegen die Pfeile von Hendrik Pekeler? Was sind die Ziele?
Ja, sportlich hoffe ich mir, dass wir in der Bundesliga oben bleiben. Ich glaube, der Verein, ja, der wartet schon so lange auf den deutschen Meistertitel. Man war jetzt 4 Jahre in Folge nicht Meister. Und ich glaube, das wäre eine coole Sache. Ich persönlich möchte unbedingt nach Köln in die Champions League, ins Final Four. Ich war leider noch nie da, bin eigentlich immer im Achtelfinale mit der Löwen gescheitert. Deswegen wäre das schon mal ein Riesenziel. Und dann natürlich die Olympischen Spiele am besten auf dem direkten Wege qualifizieren. Das heißt, entweder Europameister werden oder Zweiter werden, wenn Dänemark Europameister wird. Das wären schon coole Sachen. Privat, ja, ich glaube, das, was sich jeder wünscht, gesund bleiben, die ganze Familie gesund bleiben. Ja, das ist es eigentlich.
Ja, das ist ja klar. Das wünschen wir sowieso allen, also euch und auch den Sportlern. Immer toi, toi, toi. Die sind alle bisher ziemlich gesund durch diese Vor-Olympia-Zeit gekommen.
Sind gut durchgekommen.
Sind gut durchgekommen. Ja. Trifft natürlich auch auf unsere anderen Sportler zu. Also Marie-Louise Dräger, Ruderin aus Rostock, bereitet sich gerade auf den nationalen Ausscheidungswettkampf vor, ob sie dann vielleicht doch im leichten Doppelzweier nach Tokio darf. Phil Groller hat ein ganz tolles Jahr hinter sich, freut sich auf seine ersten Paralympics.
Ganz besonderes Jahr natürlich auch für Gina Lückenkämper. Ja. Da wissen wir, die ist jetzt gerade wieder zu Hause angekommen. Also je nachdem, wann ihr das hört.
Genau.
Hat wahrscheinlich noch so ein bisschen mit Jetlag zu kämpfen. Die ist ja in einem neuen, sehr, sehr spannenden Projekt in Amerika, in Clermont. Ne? Mhm. Und ja, also auch da wird es spannend werden. Da geht es auch weiter. Wir sollen auf jeden Fall lieb grüßen, können wir mal sagen, oder?
Ja, das machen wir auch. Liebe Grüße. Und die ist ja auch bei Instagram sehr aktiv.
Ja. Ja.
Und Florian Wellbrock, ja, fantastisches Jahr hinter sich und das ist jetzt nochmal richtig abgerundet worden. Also ein Bambi hatte er schon. Dann ist er Sportler des Jahres in Sachsen-Anhalt geworden, große Gala in Magdeburg und dann noch fast Sportler des Jahres in Deutschland, Platz 4. Das klang so.
Der erste Mensch, der draußen und dann drinnen als Weltmeister anschlägt. Florian Wellbrock, ein Ausdauergenie im Wasser.
Ja, und die ganz große Bühne haben dann andere bekommen. Markus Eisenbichler, Skispringer, Jan Frodeno, der Triathlet, auf den Plätzen 3 und 2. Und Platz 1 ging, wie fast zu erwarten, an
Niklas Kau.
Ja, der jüngste Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte. Also ich glaube, die 4 haben es vorne unter sich ausgemacht. Und Florian Wellbrock auf jeden Fall sehr guter 4. Platz, muss man sagen.
Das ist der Schwimmer und vielleicht an dieser Stelle wollen wir auch nicht ganz vergessen, dass unser Handballer, den wir gerade eben ja auch schon ausführlich gehört haben, mit dem THW Kiel noch zur Mannschaft des Jahres Schleswig-Holstein gewählt wurde.
Ja, auch große Ehre, aber jetzt betritt er bald die ganz große Bühne, die Handball-Europameisterschaft.
Und jetzt kommen wir in diesem Podcast zu unserer Dauerrubrik.
Hallo, schönen guten Tag.
Genau. Hallo, Tokio, Tokio Calling. Das ist unsere ARD-Hörfunk-Korrespondentin Katrin Erdmann im Studio in Tokio. Katrin lebt und arbeitet in der Stadt, die im Sommer die Sportwelt zu Olympia zu Gast haben wird. Und Katrin kann nicht nur die organisatorischen und die schwierigen Fragen beantworten, sondern auch die interkulturellen oder vielleicht ja auch manchmal die ganz banalen, wie zum Beispiel die Japanerinnen und Japaner den Jahreswechsel erleben. Und wie wird eigentlich in Japan Weihnachten gefeiert?
Also die feiern eigentlich gar nicht. Es gibt hier auch keine Feiertage, da wird durchgearbeitet. Aber man muss sagen, man merkt trotzdem ein bisschen was. Also so an Bahnstationen, da stehen ganz oft ganz prächtig geschmückte Weihnachtsbäume. In den Geschäften ist alles auch schön erleuchtet. Es hängen so kleine Sterne. Und Weihnachten gibt's, wenn überhaupt, nur ganz kleine Geschenke für Kinder. Was sehr typisch ist für Japan, ist, dass man Weihnachten frittiertes Hühnchen isst. Das geht auf eine Werbekampagne einer amerikanischen Fastfood-Kette zurück und das hat sich so durchgesetzt, dass die Leute Schlange stehen. Da wird also im Akkord frittiert. Ansonsten steht das Land zu Neujahr still. Da haben die Japaner und Japanerinnen einige Tage frei. Die fahren dann nach Hause zu ihren Eltern und zum Jahreswechsel gibt es traditionell Toshiko-Soba-Nudeln. Das sind Buchweizennudeln und die zieht man dann so ganz geräuschvoll in den Mund. Die brechen sehr leicht. Das hat auch, ist auch Absicht, denn das ist ein Symbol dafür, dass man das Alte hinter sich lässt, also das ganze Negative, und dann kommt jetzt was Neues. Da könnte ich mir vorstellen, dass sich das vor allem die Ausrichter der Olympischen Spiele wünschen, denn das Jahresende ist ja für die nicht so erfolgreich gewesen.
Tja, 7 Monate oder nur noch 7 Monate, dann geht es los. Die Zeit rast, könnte man auch ganz floskelhaft sagen, aber mal ganz im Ernst. Wir wollen wissen, wie weit ist die Stadt der Spiele? Wie viel Olympiaspiele spürt man 7 Monate vor der Eröffnungsfeier in Tokio?
Also die gute Nachricht ist, die Stadien sind alle ziemlich pünktlich fertig geworden und man hat manche Wettkämpfe jetzt eine Stunde vorverlegt oder auch weiter in den Abend, damit die Hitze, denn es wird ja sehr heiß sein im August und September, ein bisschen erträglicher ist für die Sportler und natürlich auch für die Zuschauer. Viele Fragen gibt es noch rund um den Marathon und die Geha-Wettbewerbe. Die sind ja verlegt worden auf die nördlichste Insel Hokkaido. Und was das bedeutet, das habe ich Barbara Holthus gefragt. Die ist Vizepräsidentin am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio.
Die logistischen Probleme, die jetzt auf Tokio zukommen, sind unglaublich. Nicht nur, das, wie man die Tickets jetzt hier wieder den Leuten zurückgibt, die Tickets dafür den Marathon, die verschiedenen Läufe hatten. Wie verkauft man die jetzt da in Sapporo? Wie kriegt man die Freiwilligen? Rekrutiert man da neue? Die Rekrutierung hat ja alles, das hat ja alles schon stattgefunden.
Also es gibt da jetzt auch unheimlich viele Sitzungen, wo man berät, wie man was macht. Ja, und nicht nur das dürfte auch Kopfschmerzen bedeuten, sondern auch die explodierenden Kosten. Denn man spricht jetzt schon von 13 Milliarden Dollar, das sind knapp 12 Milliarden Euro.
Auch wenn dann gesagt wird, naja, 60% der Sportstätten mussten nicht neu gebaut werden, aber 40% mussten es halt doch. Und die Infrastruktur und alles andere, was dafür noch kommt. Und dann ist auch immer die Frage, was rechnet man hinein als Kosten oder was rechnet man nicht hinein? Je nachdem, was für ein Argument man da auch machen möchte, schwankt es auch zu 30 Milliarden Dollar.
Das Institut für Japanstudien in Tokio hat sich mit ganz verschiedenen Themen rund um die Spiele befasst. Und dazu kommt im Jahresanfang auch ein kostenloses Buch heraus, das ich jedem wirklich nur empfehlen kann. Ich habe das schon gesehen, mir lag das exklusiv vor. Man kann sich das dann downloaden. Also kostet nichts. Und man erfährt da ganz viel über Tokio, auch über die Geschichte. Und man erfährt auch ganz viele Kuriositäten rund um Olympia. Zum Beispiel, dass Japan die dünnsten Kondome der Welt hat. Und die werden ja bei Olympia sicher auch zum Einsatz kommen.
Okay, ja. Und das war auch schon zum letzten Mal Katrin Erdmann in unserem Olympia-Podcast. Zum letzten Mal im Jahr 2019. 2020 ist unsere ARD-Hörfunk-Korrespondentin natürlich wieder und auch weiterhin fester Bestandteil in diesem Podcast. Und so verbringt eine Hörfunk-Korrespondentin die besinnlichen Tage.
Ja, ich mache Pause und fahre nach Hause, nach Deutschland.
Ja, dann könnte man jetzt sagen, gutes Nachhausekommen und guten Rutsch.
So, Gerd Gottlob ist immer noch bei uns. Er wird in Tokio Teamchef der ARD sein. Und da werden wir aus allen Kanälen feuern. Fernsehen, Online und Radio. Wie sehr haben sich die Berichterstattung und auch das Konsumverhalten der Menschen in den vergangenen Jahren verändert? Also was mussten wir auch verändern im Laufe der Zeit?
Ganz klar ist zu erkennen, dass wir eben eine Verschiebung ins Digitale haben. Also Online-Social-Media spielt eine sehr große Rolle. Das kommt aber dazu bei solchen Ereignissen wie Olympia oder auch bei Fußball-Welt- und Europameisterschaften. Das sind Ereignisse, wo sich die Leute wirklich nochmal versammeln und natürlich zum Teil auch gemeinsam dieses Ereignis am Fernsehschirm erleben wollen. Aber zusätzlich eben auch auf allen anderen möglichen Plattformen und Wegen. Und insofern, wir haben das gleiche Geld nur, müssen wir gucken, wie verschieben wir das und wie können wir den Leuten Angebote machen, die sie auch tatsächlich finden. Vor allen Dingen denken wir natürlich auch an junge Leute, für die das eben nicht völlig selbstverständlich ist. Also ich denke jetzt an 14- bis 25-Jährige beispielsweise. Ja, ist ja Olympia, da gucke ich mir Olympia an. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, sondern die müssen wir möglicherweise auf einen anderen Weg finden. Sie werden auch das Fernseherlebnis haben, aber sie brauchen das eben auch auf ihrem Smartphone oder anderen Mobile Devices. Insofern hat sich das schon sehr verschoben. Und was wir natürlich merken, wir bieten an 1500 Stunden Livestream. Also Spezialisten, die Judo-Vorkämpfe wollen oder Beachvolleyball-Vorrunde oder Kanu-Vorläufe und natürlich dann später die Finals und so weiter, die können ihr Programm wirklich explizit ansteuern. Und da haben wir ja wirklich seit London in erster Linie gemerkt, dass die Leute dieses Angebot mit Wonne annehmen und im Prinzip ihr eigener Programmdirektor sein können und sagen, okay, ich gucke mir das an, ich gucke mir das an. Und das, was wir im Linearen anbieten, Fernsehen, ist dann eigentlich ein Highlight-Programm. Also da sorgen wir für den Zuschauer. Wir bieten dir all das, was du wissen musst für diesen Olympiatag. Und Hörfunk ist natürlich genauso elementar dabei mit, ich glaube, insgesamt 16.000 Sendeplätzen, die so gedacht sind im Laufe von dieser Zeit, egal ob live oder Beiträge oder Gespräche. Es ist eine Dauerbefeuerung und das bringt auch so einen wahnsinnigen Spaß, das zu sehen, was wir da alles auf die Straße bringen, als Programmleute zusammen mit Produktion und Technik. Insofern glaube ich schon, dass wir da eigentlich ein Mega-Angebot machen und wer sich auch nur halbwegs dafür interessiert, wird etwas für sich finden oder vielleicht auch zufällig drauf stoßen und sagen, Mensch, ist ja eine tolle Sache oder ich lasse mich da drauf ein und höre jetzt von mir aus lieber die Live-Reportage auf einer Spezialwelle, als dass ich mir das im Fernsehen angucke.
Mhm. Sind deine zweiten Spiele als Teamchef? Also in Rio war der technische Stand ja ungefähr so wie heute, aber du hast ja auch vorher schon Spiele mitgemacht, wo wir vielleicht noch kein Social Media hatten, keine Smartphones, auf denen man im Bus oder in der Straßenbahn die Spiele verfolgen konnte. Hat sich die Arbeit dementsprechend erschwert vor Ort? Weil es einfach viel mehr geworden ist, was wir bedienen müssen?
Genau, es ist die Menge, die wir bewältigen müssen. Das heißt, wir haben in dem Bereich natürlich auch erheblich aufgestockt, um das hinzubekommen. Wir kriegen aber auch zusätzliche Angebote von anderen Dienstleistern, dass man gucken kann, okay, können wir uns da noch Inhalt holen? Können wir uns von der anderen Seite noch zusätzlich Angebote holen, die wir in unseren Social Media Angeboten verwerten können oder online? Oder das kombinieren und zusätzlich im Fernsehen auch, was weiß ich, darüber berichten, was ist im Netz gerade los? Das ist ja immer so der berühmte Satz, was ist im Netz los? Mhm. Ich glaube, es sind parallele Handlungen, also Menschen, die social affin sind und nur online oder nur im Smartphone unterwegs sind, die sind in ihrer eigenen Welt und die Leute, die wir klassisch linear erreichen, Hörfunk, und Fernsehen sind in ihrer Welt.
Meine Damen und Herren, Gerd Gottlob ist ein alter Olympiahase, war in Sydney 2000 das erste Mal dabei, dann in Athen, in Peking, London, Rio und jetzt Tokio, also deine sechsten Spiele. Was war so im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja inzwischen schon sagen, der skurrilste Moment, den du erlebt hast bei Olympia?
Gut, das Skurrilste, da müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen länger im Archiv wühlen. Was mir immer einfällt spontan ist, der Kollege in Rio. Wir hatten wirklich ein einfaches, aber ein gut gelegenes Hotel direkt am Meer. Der Kollege, der nicht schlafen konnte, weil ihm das Meer zu laut war. Da hatten wir schon irgendwie echte Sorge, ob wir den jemals irgendwie glücklich machen
können. Diese verdammten Wellen.
Ja, diese verdammten Wellen, diese verdammte Brandung. Es ging, glaube ich, nicht um den Blicken.
Wir werden ein ganz neues Hotel beziehen. Ich glaube, das ist jetzt immer noch nicht fertig, aber wird dann hoffentlich fertig sein. Und unser Radioteamchef Alexander Bleik hat ja mal erzählt, dass ihr euch ein Hotel angeguckt habt. Und dann ist er so reingegangen ins Zimmer und hat mal den Vorhang aufgeschoben und wollte rausgucken und hat festgestellt, da war gar kein Fenster drin. Also es wäre, auf dem Schiff würde man sagen Innenkabine. Das gibt's in Japan wohl. Ich glaube, wir haben alle ein Fenster nächstes Jahr, aber das zeigt schon, es kann auch immer wieder mal was schiefgehen in den Planungen. Was war so im Laufe der Zeit die größte Panne, die dir widerfahren ist, die du miterlebt hast, vielleicht sogar auch zu verantworten hast?
Also ich bin ganz ehrlich, es gab eine Situation, das war 2008 in Peking, da habe ich eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass wir die Sendung oder Sendungen heil nach Hause bekommen. Das waren die Spiele, bei denen wir umgestellt haben, im Prinzip von einem bandgesteuerten System, also dass man Beiträge auf Bändern hatte. Die gab es ab dem Zeitpunkt nur noch digital als File, also praktisch nicht mehr sichtbar, sondern nur noch als Zahl oder als Nummer auf irgendwelchen PCs. Und dann hatten wir die erste zusammenfassende Sendung. Redakteur war in dem Fall Walter Johansen selbst, der 2008 Teamchef war. Mhm. Moderator Reinhold Beckmann. Und wir haben uns im Prinzip technisch, es war alles da, aber wir haben uns technisch unmittelbar vor der Sendung so verheddert in diesem digitalen System, dass wir im Prinzip zu Beginn der Sendung keinen einzigen Beitrag sendefähig vorliegen hatten. Und dann passierte Folgendes, man hatte vorher einen mega Ablauf geschrieben für anderthalb Stunden und dann kommt dies und hier kommt Ringen und dann machen wir dies noch und das noch. Das konnte man alles komplett wegwerfen. Und zum Glück war der sehr erfahrene Walter Johansen derjenige, der Reinhold Beckmann, der natürlich auch erhebliche Erfahrung hatte, durch diese Sendungsschifte und im Prinzip, sobald irgendetwas da war, wir machen jetzt Ringen, wir machen jetzt Judo, jetzt kommen 5 Minuten Fußball. Und Reinhold musste dann entsprechend reagieren. Aber als wir damit fertig waren mit dieser Sendung, dies war auflaufend auf 20 Uhr, als wir damit fertig waren, haben wir gesagt, okay, wir müssen uns jetzt, glaube ich, zusammensetzen. Dann haben wir eine Nachtsitzung gehabt und ein ganz toller Kollege Manfred Stracker vom SWR hat uns dann nochmal die wesentlichen Elemente technischer und produktioneller Natur erklärt, die wir berücksichtigen müssen bei unserem redaktionellen Ablauf. Denn technisch war eigentlich alles richtig, nur haben wir es als Redaktion nicht so sozusagen eingeleitet und umgesetzt, dass es auch wirklich zur Sendung kommen konnte. Also das war wirklich randgenäht und ich danke heute noch diesen drei erwähnten Kollegen, die das Ding irgendwie doch noch geschaukelt haben.
Dann wünschen wir dir ein schönes neues Jahr, eines ohne große Pannen. Wird ein aufregendes Jahr. Du bist ja vorher noch bei der Euro als Fußballkommentator. Also großer Sommer für dich wieder.
Ja, wird ein großer Sommer. Ich freue mich drauf, wird spannend. Ich kenne meine Spiele jetzt, die ich in der Vorrunde mache.
Welches zum Beispiel? Kannst du es schon verraten? Darfst du es schon verraten?
Ja, ich glaube, es ist, ja, vielleicht ist es noch ein Geheimnis, sonst schneiden wir es raus. Ich mache das Spiel gegen Portugal, Deutschland-Portugal auf jeden Fall in München. Das ist das Einzige, was die ARD in der Vorrunde hat. Die anderen beiden sind beim ZDF. Ich habe England, Kroatien in Wembley, Italien, Schweiz in Rom. Ich bin sehr zufrieden, freue mich drauf.
Klingt ganz gut. Ja. Ja, danke für deinen Besuch.
Danke für die Einladung.
Also wir sind jetzt wieder gefühlt ein bisschen am Anfang, wo wir nicht ganz wussten, wie gehen wir rein, wie gehen wir raus. Auf jeden Fall alles Gute für euch und auch mal danke, dass ihr uns die Treue haltet. In einem Monat, also am 24. Januar, wenn dann die nächste Folge erscheint, dann sind wir schon ein halbes Jahr alt.
Genau, dann wissen wir möglicherweise, ob entweder die deutsche Handballnationalmannschaft noch im Turnier ist oder gerade ausgeschieden ist oder wie es weitergeht oder ob es dann über das Olympia-Qualifikationsturnier weitergehen muss oder. Also wir werden wahrscheinlich dann langsam anfangen zu krabbeln, würde ich sagen, oder?
Genau, alte Radio-Floskel, mit uns verpasst ihr nichts.
Genau, und also, jetzt drei Hits am Stück.
Genau. Also, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, tschüss.
Kommen Sie ran!
It's gold again! Gold für Fabian Hambücher!
Go to Tokyo to go, der ARD-Olympia-Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich!
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger!
In der ARD-Audiothek und auf sportschau.de.